Wir sind im Buch Jesaja. Und wenn ihr eine Handybibel habt oder eine Bibel, dürft ihr mit mir aufschlagen. Jesaja 43, Vers 18. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Darüber habe ich vor 2 Wochen gepredigt und ich würde es heute die zweite Predigt darüber machen, weil ich den Vers so gut finde und weil wir diesen zweiten Teil noch nicht geklärt haben. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Vor 2 Wochen habe ich über dieses Alte gesprochen, habe gesagt, dass es Unvergebenheit sein kann oder auch, dass wir es manchmal nicht schaffen, diese Vergebung anzunehmen, auch von Jesus. Und dass wir noch in dieser Schuld hängen und dass wir von dem Alten dann wegkommen, wenn wir das Neue sehen. Und ich habe erklärt, dass Gott Neues schafft und bin auf den Schöpfungsbericht zurück, dass Gott dort schafft durch sein Wort zum einen und dass er durch seinen Geist die Erde schafft und seinen Geist in den Menschen reinbläst. Und heute komme ich noch auf einen dritten Aspekt. Und zwar diesen Teil, ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Wenn man in Jerusalem ist, dann Jerusalem liegt ja auf 800 Metern, da ist alles grün, jetzt gerade ist Frühling, da wächst alles und dann kann man Richtung Jericho, in das Jerichotal runterlaufen, wo auch dieser Fluss fließt. Und nach 20 Kilometern ist man schon in der Wüste, in der Stadt, ist eine Steinwüste da, die judäische Wüste. Und ich war jetzt gerade in Israel, ist jetzt gerade Glück, dass ich was erzählen kann. Und zwar, der Rainer hat schon gesagt, er erzählt bestimmt was von Israel, hatte ich gar nicht vor. Auf jeden Fall war ich in dieser Qumran-Gemeinschaft, man hat ja da so Ausgrabungen gemacht. Und die sind da unten in der Wüste gewesen, da findet man noch ganz viele Mauern. Und dann bin ich weitergelaufen, habe diese Höhlen gesucht, wo man auch die Jesaja-Rollen gefunden hat. Und das ist ja dann Wüste und wenn man irgendwann den Weg verlässt, merkt man, dass man vor lauter Steinen gar nicht wirklich vorwärts kommt. Also ein Weg in der Wüste, wo kein Weg ist, kommst du auch nicht durch. Ist echt anstrengend, da durchzulaufen. Du stolperst eigentlich alle 5 Meter und dann kommt wieder ein Fels und das ist einfach sehr viel Stein und sehr viel Fels. Und zum Zweiten habe ich gemerkt, dass es ja gar kein Wasser gibt. Also die Wüste ist relativ nah am Toten Meer. Ist, glaube ich, 400 Meter unter Meeresspiegel das Tote Meer. Das weiß ich nicht genau, müsst ihr nachschauen. Und es ist einfach trocken. Es wächst eigentlich nichts. Und später bin ich dann noch so an einen Ort, wo es Wasser gab. Und da, wo Wasser ist, da ist alles grün, da wächst, da hörst du Vögel, Frösche, Grillen. Da ist richtig, richtig was los. Aber in der Wildnis und in der Wüste, wo kein Wasser ist, da ist einfach trocken. Und was Jesaja jetzt hier prophetisch sagt, ist, dass Gott einen Weg machen wird in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Und diesen Teil verstehe ich als etwas Übernatürliches, weil wir sehen dann ja die Geschichte, also es ist ja ein Geschichtsbuch und Jesaja prophezeit ja Geschichte, aber wir sehen dann eigentlich nirgends, dass das passiert, das ist vorher passiert in der Wüste, dass Wasser aus dem Fels kam, aber ich glaube, ich verstehe es prophetisch als etwas, was in der Zukunft passiert und ich verstehe es geistlich als etwas, was auf einer übernatürlichen Ebene passiert. Und das versuche ich euch heute zu erklären. Ich habe heute gar nicht so viel Zeit, jetzt habe ich schon viel zu viel geredet. Aber der Punkt ist, eigentlich reicht ja ein Satz heute. Gott sagt hier in Jesaja 43, ich will was Neues schaffen in eurem Leben. Und ich habe das nach meiner letzten Predigt gemerkt, wie Gott wirklich weiter gearbeitet hat und wie er wirklich was Neues schaffen will. Durch sein Wort, durch seinen Geist, aber auch eben durch etwas Übernatürliches. Und die Frage ist jetzt, was ist dieses Übernatürliche? Und das bringt mich jetzt zu Jesaja 42. Und da geht es um einen Knecht, um einen Gottesknecht. Jesaja 42, Vers 1. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Also Jesaja stellt hier einen Knecht vor, der kommt und Recht bringt unter die Heiden. Vers 3, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. Dann springe ich in Vers 9. Siehe, was ich früher verkündet habe, ist gekommen, so verkündige ich auch Neues. Ehe denn es aufgeht, lasse ich es euch hören. Also das Neue wird hier verbunden mit einem Knecht, auf dem der Geist des Herrn ist. Und wenn wir dann Jesaja weiterlesen, dann sehen wir, dass es ein Knecht verheißen ist, aus der Linie Davids, ein königlicher Knecht. Vielleicht kennt ihr ja dieses Lied, es ist ein Ros entsprungen, Weihnachtslied. Das kommt ja aus Jesaja 11. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamme Isais. Das ist eine Prophezeiung über das Haus Isai aus der Linie Davids, dass irgendwann ein Reis, also ein Nachkomme, kommen wird aus der Linie Davids. Also Isai war ja der Vater von David. Also es wird ein Knecht kommen aus der Linie Davids, ein königlicher Knecht aus einer königlichen Linie, der wird eine königliche Herrschaft aufrichten. Und dann wird dieser Knecht aber auch, und das finden wir auch in Jesaja, einmal als Herrscher kommen, aber zum anderen auch demütig. Und das lesen wir dann in Jesaja 53, wie dieser Knecht dann gemartert war, wie er zerschlagen wird für all unsere Sünde. Also es wird auch ein Knecht sein, der demütig ist. Und die Juden haben das ja damals nicht verstanden. Für uns ist es leicht zu verstehen, dass das Jesus war, der Messias. Aber die wussten ja damals nicht, wer ist dieser Messias. Also ein Messias damals, Meschiach heißt Gesalbter, konnte jeder sein. Zum Beispiel die Insel konnte Meschiach sein, weil sie gesalbt ist, hier diese Dekoration zu machen. Schaut euch mal um, wie schön das ist. Sie ist quasi ausgerüstet mit einer besonderen Gabe und auch abgesondert, hier Deko zu machen. Sie ist gesalbt. Also damals so dieser Gedanke vom Messias, das konnte jeder sein. Da konnte man rumlaufen und sagen, guck mal, da ist ein Messias, der hat eine besondere Ausrüstung. Aber hier in Jesaja wird jetzt ein Messiach ist das hebräische Wort. Christus übrigens ist das griechische Wort, heißt der Gesalbte. Das Wort Jesus kam eigentlich erst später durch seinen Namen, Jeshua. Aber dieser Messias hier von Jesaja, der hat eben zwei Komponenten. Er ist königlicher Herrscher und er ist ein Knecht in Demut, der sein Leben gibt und der gemartert wurde. Die Juden haben es nicht verstanden und sie haben eigentlich gedacht, sie haben ihn den Messias, den leprakranken Jesias genannt, weil sie gedacht haben, das muss ein Mensch sein, der Lepra hat, weil sie heißt, er wurde zerschlagen und er war zermartert. Sie haben es damals nicht verstanden, woher auch. Aber Tatsache ist jetzt dieser dritte Aspekt, dass ein Knecht Gottes kommt, das ist der Messias, und der kommt, um etwas Neues zu schaffen. Und das ist die Botschaft für unser Leben heute Morgen. Deswegen habe ich gesagt, dieser eine Satz reicht eigentlich. Gott will in deinem Leben und in unserem Leben was Neues schaffen. Durch den Messias, durch Jesus, durch diesen Knecht. Das heißt, Jesus kommt auf diese Welt und bringt was Neues. Und der Punkt ist aber, es heißt, es sind Wasserbäche in der Einöde und ein Weg in der Wüste, das hat einen übernatürlichen Aspekt hier. Also das, was Jesus Neues schaffen will, ist nicht nur geschichtlich. Ich habe ja gesagt, Jesaja ist ein geschichtliches Buch. Und ganz viel passiert auch, dass Gott in der Geschichte wirkt. Sondern es ist was Übernatürliches. Und Jesaja zieht dieses Thema jetzt komplett auf und zieht es komplett durch und er beweist uns das, indem er immer wieder mit der Geschichte, mit den Königen, aber immer wieder darauf hinweist. Und ich gebe euch zum Beispiel ein Beispiel, wie Jesaja beweist, dass das was Übernatürliches ist. Es gibt ja den König Ahas, darüber habe ich im Gemeindebrief geschrieben. Und der macht ja den Fehler, weil er merkt, dass die Linie Davids bedroht ist, also er als König kommt ja auch aus der Linie David. Und dann geht er ein Bündnis mit den Assyrern ein. Ich weiß nicht, habt ihr das gelesen im Gemeindebrief? Müsst ihr lesen. Weil er nicht darauf vertraut, dass Gott helfen wird, dann macht er so ein Treaty, also so ein Bündnis und gibt denen, glaube ich, Gold und so Sachen, damit sie ihn nicht angreifen. weil er merkt, der Thron Davids, aus dem ja der Messias kommt, ist in Gefahr. Und Jesaja greift dann ein und geht zu ihm hin und sagt, das war nicht gut, du sollst eigentlich ein Zeichen fordern von Gott, dass Gott auf deiner Seite steht, fordere doch ein Zeichen. Und der Ahas sagt dann, nee, brauche kein Zeichen, ich bin in Jesaja 7 jetzt. Brauche ich nicht, ich will doch nicht Gott versuchen. Jesaja sagt, fordere doch ein Zeichen vom Herrn. Ahas sprach, ich will nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Und dann sagt Gott, okay, wenn du kein Zeichen forderst, dann gebe ich dir ein Zeichen. Und das Zeichen, was ich dir gebe, das ist jetzt Jesaja 7, Vers 14, dass eine Jungfrau schwanger wird und einen Sohn gebären soll. Und dem sollst du den Namen Immanuel geben. Also Jesaja spricht jetzt hier rein und sagt ihm, warum hast du den Gott da nicht mit einbezogen? Weil Gott will dir ein Zeichen geben. So wie es Hiskia hat es eigentlich richtig gemacht, er hat ja ein Zeichen gefordert, dass er noch leben soll. Und das hat er ja gekriegt, dass dann die Uhr stehen blieb und die Sonne. Ahas will kein Zeichen, weil er vertraut auf seine eigene Kraft, aber Gott gibt ihm ein Zeichen. Und das Zeichen ist, dass eine Jungfrau schwanger wird und einen Sohn gebären wird und er heißt Immanuel, was da heißt, Gott mit uns. Jetzt gibt es ja die Margot Käßmann zum Beispiel, die kennt ihr noch, die ehemalige Vorsitzende von der EKD. Die sagt, das war keine Jungfrau, das war eine junge Frau. Und eigentlich finden wir das überall, das sind ganz wenige, die diese Ansicht vertreten, dass das eine Jungfrau sein könnte. Und ich habe mich damit beschäftigt, mit diesem Wort, dieses Wort Alma. Und je mehr man sich beschäftigt, merkt man eigentlich, dass das Wort für Jungfrau im Alten Testament ist eigentlich Betula, nicht Alma, wie es hier verwendet wird. Aber je mehr man sich mit dem Wort Betula beschäftigt, merkt man, dass es von 50 Mal, wo es auftaucht, nur 4 Mal für Jungfrau gebraucht wird. Und das Wort Alma, was hier verwendet ist, wird eigentlich eher für unverheiratete Frau gebraucht. Aber es wird dann eigentlich für beides gebraucht. Deswegen ist die Schlussfolgerung, die Margot Käßmann und viele liberale Theologen machen, nicht ganz sauber ausgearbeitet. Wenn man dann noch tiefer geht, auch in verwandten Sprachen wie dem Ugaritischen, sieht man, dass beide Wörter eigentlich verwendet werden, Alma und Betula. Und zurück zu Jesaja, da finden wir eigentlich, Jesaja verwendet immer Betula für Israel, die ganze Zeit, und das Wort Alma dann plötzlich für Jungfrau. Und wir sehen, dass Jesaja wahrscheinlich einfach unterscheiden will zwischen Israel und zwischen dieser jungen Frau, die etwas Göttliches in sich trägt. Er will es einfach klar machen, dass es hier nicht um Israel geht. Also ich müsste jetzt da wirklich ganz tief graben, um euch das zu erklären. Ihr müsst mir da ein bisschen vertrauen, ihr könnt es auch selber nachlesen. Jesaja macht hier aus meiner Sicht deutlich, hier geht es nicht mehr um Israel, die ja oft als Frau und als Ehefrau bezeichnet wird. Hier geht es jetzt um eine junge Jungfrau, eine unverheiratete Frau, die wird einen Sohn gebären. Und jetzt kommt das Übernatürliche, dieser Sohn, der heißt Immanuel, was da heißt Gott mit uns. Das heißt, diese Jungfrau wird einen Sohn gebären, der von göttlicher Herkunft ist. Also der hat was Gottmäßiges irgendwie. Das haben die ja damals noch nicht verstanden. Und die Sache gehört zusammen. Also wenn wir nicht an die Jungfrauengeburt glauben, dann können wir auch nicht daran glauben, dass dieser Messias göttlicher Natur sein wird. Und weil aber dieser Messias göttlicher Natur sein wird, hat er auch die Fähigkeit, was Neues zu schaffen, was übernatürlich ist. Also Jesaja, das zieht sich durch, Jesaja stellt es ganz deutlich dar, dass ein Messias kommen wird, der Gott gleich ist, der sogar Gott ist. Das könnte ich euch jetzt auch noch beweisen, aber das führt einfach zu weit. Die Schwierigkeit war ja jetzt nur für sie zu verstehen warum er auch geschlagen wurde. Das haben sie einfach nicht verstanden. Aber dieser Gott, Gottesknecht, dieser Messias, der kommt und er hat eine Aufgabe, etwas Neues zu bringen. Und dieses Neue heißt, in Englisch sagt man Reconciliation. Die Aufgabe des Messias wird sein, dass er die Menschen wieder mit Gott versöhnt. Ich lese euch was. Eigentlich habe ich noch 5 Geschichten aus Israel, aber bei 20 Minuten kann ich vielleicht nur eine. Ich erzähle kurz eine, aber nicht aus Israel. Ich wollte eigentlich damit einsteigen und euch heute mitteilen, wie gut Gott ist. Und ich glaube, Gott ist deswegen gut, weil er uns liebt. Und er ist deswegen gut, weil er dafür die Ehre möchte. Er zeigt uns Dinge und möchte dafür die Ehre, aber er möchte auch sich zeigen, guck mal, ich bin da und das, was ich hier in dieser Schrift schreibe, das ist wahr. Wir hatten jetzt lange ein Auto gesucht und tatsächlich genau ein VW Charan. Unser Auto hat seit September keinen TÜV, die Scheibe ist kaputt, ganz viele Sachen sind kaputt, das Licht ging noch und die Bremsen auch, von dem her sind wir noch gefahren. Und irgendwann sagt Schwester, wir können ihr Auto haben. Und das ist ein VW Charan. Und tatsächlich vorgestern läuft unser Auto nicht mehr an, gar nicht mehr, keine Chance. Und vorgestern sagt uns die Schwester von dass sie sich ein neues Auto gekauft haben, wir den Charan jetzt haben können. Und ich habe das so gedacht, dass ich das euch erzähle, weil Gott ist gut. Die Verheißungen, die er macht, die sind gut und Gott will, bringt immer wieder Neues. Und er will was schaffen in unserem Leben, um uns zu zeigen, dass er uns liebt. Und um diese Beziehung wieder herzustellen. Und ich könnte jetzt, gerade die letzten 2 Wochen habe so viel erlebt. Gestern, wir haben ja jetzt gesagt, wir nehmen Kinder auf bei uns und wir machen so in Obhutnahme und ich gehe ja dann nicht mehr arbeiten. Und dann sagt meine Frau, wir brauchen unbedingt ein Stockbett mit 2 Betten. Das brauchen wir, sonst können wir keine Kinder aufnehmen. Wir hatten jetzt schon eine Anfrage für einen 11-jährigen Jungen, aber es war gerade einfach zu viel und wir hatten ja auch noch kein Bett. Dann gehe ich bei eBay Kleinanzeigen rein, finde ein Bett zu verschenken, schreibe die Frau an und sage ihr, dass ich heute kann, das war gestern. Dann sagt sie, sie können um 16.30 Uhr kommen. Dann bin ich dahin und habe das Bett geholt, noch 2 Matratzen und noch ein Bett und die Kinder haben noch ein Würfelgeschenk gekriegt und so ein Fußballwürfel und die haben noch so Blumengeschenk gekriegt und plötzlich haben wir wieder dieses Bett. Und dann denke ich so, Gott ist gut und er steht zu seinen Verheißungen. Und die Verheißung hier ist, dass er etwas Neues schaffen will, was übernatürlich durch den Messias. Und ich versuche jetzt darauf zu kommen, was ist denn der Kern, was dieser Messias schafft. Dazu lese ich Jesaja 43, Vers 24. Mir hast du nicht für Geld köstliches Gewürz gekauft. Mich hast du mit dem Fett deiner Opfer nicht gelabt. Aber mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden, Mühe mit deinen Missetaten. Im Hebräischen gibt es eine ganz interessante Sprachform, das nennt sich Hifil. Und Hifil ist immer kausativ, also das heißt das verursachend. Also wenn hier steht, mir hast du Arbeit gemacht, dann ist das kausativ. Also wenn ich jetzt da was umschmeiße, wir waren ja bei der Deko, dann habe ich der Ilse Arbeit gemacht, dann muss sie das, oder ich muss wahrscheinlich selber, ich sage, heb selber auf. Dann ist das kausativ, ich habe das verursacht. Und hier steht jetzt, du hast mir Arbeit gemacht. Also Gott sagt, hey, du Israel, meint er ja, oder ihr, mein Volk, ihr habt mir Arbeit gemacht mit euren Missetaten. Und ihr habt mir Mühe gemacht. Hier steht Mühe gemacht, he evet tani. Hebräisch. Evet ist der Knecht. Das heißt, was hier steht, ist, ihr habt mich zum Knecht gemacht. Das steht hier wörtlich und das spielt Jesaja wieder mit Worten, das versteht man, wenn man hier reinschaut. Ihr habt mich zum Knecht gemacht, kausativ, durch eure Sünden. Also der Messias wird zum Knecht aus nur einem Grund, wegen der Sünde und weil sie Gott Mühe gemacht haben. Als Jesus einzieht von Betfage kommt er ja nach Jerusalem. Und als er den Esel dann nimmt, in der jüdischen Tradition hat man eigentlich gesagt, wenn das Volk bereit ist, dann kommt Jesus aus den Wolken. Und Jesus signalisiert eigentlich, dass das Volk nicht bereit ist, deswegen kommt er auf dem Esel und erfüllt die Prophezeiung von Zacharia. Ihr habt mir Mühe gemacht mit euren Sünden, ihr wart nicht bereit, aber deswegen, he evit, also durch eure Sünden werde ich zum Knecht. Der Messias wird zum Knecht und Gott wird Mensch und wird Gott mit uns wegen unserer Missetaten. Ich traue mich, dieses Wort Sünde eigentlich gar nicht mehr so zu gebrauchen, weil in der heutigen Zeit passt das nicht so gut. Aber es ist hier eigentlich deutlich, dass die Sünde ist eigentlich diese Rebellion gegen Gott, diese Unabhängigkeit zu sagen, ich schaffe es ohne Gott. Und Gott sagt hier, ich löse es für euch. Es heißt nämlich, ich tilge deine Übertretung um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht mehr. Gott wird zum Knecht wegen unserer Sünde. Und das Neue, was er schaffen will, ist Restoration, also Wiederherstellung der Beziehung durch den Messias. Wir blicken jetzt quasi die ganze Zeit voraus. Es ist ja Jesaja, er wusste das ja alles nicht, aber sie wussten, da wird einer kommen aus der Linie Davids, ein Gottesknecht, und er wird gesalbt sein, die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Weil durch diese Jungfrauengeburt, es wird Gott selbst sein, der das wiederherstellt. Gott stellt die Beziehung zu uns Menschen wieder her. Und darum geht es, wenn Gott was Neues schafft, dann geht es immer nur darum, dass er die Beziehung wiederherstellt. Und das tut er dadurch, indem er das geknickte Rohr nicht bricht, heißt es, und den glimmenden Docht nicht verlöscht. Also das Schwache nicht zerstört, das, was sowieso schon schwach und zerstört ist in dieser Welt, da sagt er das richtig wieder auf. Er kommt, um das Schwache, das Zerbrochene und das Sündhafte wieder aufzurichten und um uns in diese Beziehung mit ihm zu bringen. Immanuel, das ist das Göttliche. Und rückblickend haben wir diese Erfüllung dann im Neuen Testament durch Jeschua, den Messias. Denn Christus, das ist auch der Gesalbte. Wir Christen nennen ihn Jesus. In Israel nennt man Jeschua oder eher Meschiach. Und es ist nicht so, dass Jesus ist Gott, sondern eigentlich ist es andersrum. Gott ist Jesus. Gott wird Mensch, um diese Beziehung wiederherzustellen. Gott will mit uns in Beziehung. Und das ist das Neue, was Jesaja spricht, von was er schaffen wird. Weil in dieser Beziehung wird auf dieser Ebene werden Wasserströme fließen und werden Wege entstehen auf einer geistlichen Ebene, weil Gott ist mit uns. Und das ist jetzt so meine Überleitung auch, dass wir jetzt ein Gebet einfach sprechen und uns heute für das öffnen und einfach ihn bitten, dass dieses Neue aufsprost. Seht ihr es nicht? Sagt er, es sprost schon auf. Vater, ich danke dir, dass du Neues schaffst. Ich danke dir, dass du die Beziehung wiederherstellen möchtest. Und dass dieses Neue schon aufsprost und dass es in dem Messias sichtbar wird. Wir können ja jetzt dieses Lied einfach singen und auch dieses Lied auf uns wirken lassen. Es geht um Ruhe, um eine Ruhe in ihm.